Wir würden dann mit der Diskussion beginnen. Ich freue mich sehr, heute hier Katharina Müller von der Firma Felicio aus Innerswalde begrüßen zu können. Wir hatten ja auch schon im Film was dazu gesehen. Vielleicht kannst du erstmal nochmal ruhig hinsetzen. Das muss man hier die ganze Zeit stehen. Vielleicht kannst du auch noch mal was zur Firma Finizio sagen, weil ihr habt noch ein relativ breites Geschäftsfeld, habe ich gesehen. Also es sind nicht nur Komposttoiletten, sondern ihr engagiert euch auch in verschiedenen Netzwerken. Und vielleicht ist es ganz interessant, auch da noch mal was zu sehen, weil das ja auch im Kontext des Films geht ja auch allgemein um Abwasseraufbereitung und sind ja viele Probleme, die da auch im Fokus geraten können.
Stimmt. Und Lösungen. Ja, vielen Dank, dass Sie und ihr alle gewartet habt. Ich bin zum falschen Bahnhof gefahren erst. Dann hat mich unser super Praktikant abgeholt und mich hier wieder rausgelassen. Genau, also danke fürs Warten und ihr habt euch ja auch schon ganz angeregt unterhalten. Wer kennt alles Finizio aus Eberswalde? Oder hat schon mal davon gehört? Ein Drittel bis die Hälfte. Okay. Genau, also wir sind ein junges Unternehmen aus Eberswalde. Wir sind im April kein Startup mehr. Dann gibt es uns schon seit 5 Jahren. In der Form, in der wir jetzt sind. Und das hat angefangen mit den Festivaltoiletten, die wir, wie in dem Film, die in England oder in Großbritannien, die es da gab, genau, damit haben wir angefangen, menschliche Ausscheidungen zu sammeln. Und seit 2019 haben wir auf dem Gelände der Kreiswerke in Eberswalde eine Recyclinganlage. Also erst war es eine Pilotanlage und jetzt ist es noch ein bisschen eine größere Anlage geworden. Das heißt, da kompostieren wir die festen Ausscheidungen und jetzt seit letztem Jahr gibt es auch eine Aufbereitungsanlage für Urin. Das heißt, da behandeln wir auch den Urin. Und wir machen quasi einen Humusdünger aus, den haben Sie oder ihr, sollen wir uns duzen?
Ja, klar.
Ja, super. genau, den habt ihr da gesehen, diesen Humusdünger. Also das ist unser eines Geschäftsfeld, wir machen Kompost. Und was man dazu sagen muss, ist genauso wie das auch dem Mann in dem Film passiert ist, es ist noch nicht legal. Also es ist nur zu Forschungszwecken legal, dass wir das machen. Das heißt, wir müssen jedes Mal beantragen, wenn wir Düngeversuche damit machen. Genau. Darum hat sich ein ganzes Forschungsprojekt gestrickt seit 2021. Das heißt Zirkulierbar von Barnim. Also es ist auch, die Kreiswerke sind Partner. Auch die Stadt Eberswalde ist ein Partner davon und das ist ein ganz breites Forschungsprojekt, wo es eben darum geht, einerseits nachzuweisen, dass das ein guter, unschädlicher Dünger ist, dass es geht, den so herzustellen und andererseits aber auch zu schauen, wie können Städte befähigt werden, so zirkuläre Sanitärsysteme umzusetzen und einzuführen. Das ist quasi so ein riesiges Forschungsprojekt und das endet dieses Jahr, Ende diesen Jahres. Und dann gibt es einen dicken Leitfaden oder vielleicht auch nur einen dünneren, weiß ich nicht, für Kommunen. Genau, also wir haben einmal die Kompostierung, dann haben wir die wissenschaftliche und gesellschaftspolitische Arbeit, wo wir Teil sind und die auch mitgestalten. Und auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum, Klos zu entwickeln und zu vertreiben. Und da haben wir, also manche haben schon einen Flyer, habe ich gesehen, da sind wir eigentlich immer am Entwickeln und haben quasi von dieser Basis-Festival-Version, die mobile Toilette, dann sind wir in so Kabinenlösungen gegangen, also wie man das oft kennt, so ein Outhouse-Kompost-Klo. Aber tatsächlich ist es bei uns nicht so, dass es da drin bleibt im Klo, sondern dass es schon im Klo getrennt wird, flüssig und fest. Und dann quasi bereit ist, abgeholt zu werden von uns und dann zu Dünger verarbeitet zu werden auf der Anlage. Genau, da sind wir stetig in der Weiterentwicklung. Und was jetzt noch neu dazugekommen ist, sind öffentliche Toiletten. Die gibt es in Eberswalde, ich glaube schon seit 2020. Dann hat die Stadt Berlin ein relativ großes Projekt begonnen letztes Jahr, wo wir, es wurden insgesamt 24 autarke Trockentrenntoiletten aufgestellt. In 24 Berliner Bezirken. 12 davon sind von Finizio und 12 davon sind von einem anderen Unternehmen. Genau, das heißt, das ist auch ein Bereich. Und jetzt kommt das allerletzte, wo wir neu dran sind. Das ist die sogenannte Rohrposttoilette. Ich glaube, die ist auf dem Flyer auch schon in ganz klein drin. Das wäre ein Modell, was es ermöglicht, auch in Mehretagenhäuser, platzsparende Trockentrenntoiletten einzubauen. Genau, so. Das, ja. Das war jetzt das Unternehmen, ja, genau. Ganz kurz.
Ja, genau. Also im Prinzip diese Kompostierung erfolgt jetzt hauptsächlich von diesen Festivaltoiletten oder wo, und dem jetzt von diesen neu aufgestellten Projekten, was jetzt...
Genau. Genau, also es sind immer noch Festivalinhalte, aber jetzt auch zunehmend aus Berlin und aus Eberswalde und Leipzig ist jetzt auch neu dazu gekommen.
Ja. Na gut, also ist ja schon eine spannende Sache. Also im Prinzip, also ich muss ehrlich sagen, ich kenne jetzt nicht so viele Leute, ich kenne nur ehrlich gesagt eine Familie, die schon, wir haben jetzt nachgerechnet, seit 26 Jahren eine Komposttoilette hat. Mhm. Also hier von ein ganz altes Teil von Berger Biotechnik. Mhm. Ein ganz riesen.
Ja.
Jetzt ist unten im Keller. Und das ist schon nochmal interessant. Also ich hatte damals auch ehrliche Sachen überlegt, aber sozusagen, ich habe es mir nicht getraut. Also wie es ja auch im Film sozusagen rauskommt, ja. Man hat da eine gewisse Scheu, man denkt, naja, nachher dann riecht das doch und so. Ne? Und das ist ja ein Riesenthema. Aber jedenfalls, im Prinzip, ich habe mich mit dem jetzt noch im Vorfeld nochmal unterhalten und der hatte sozusagen eigentlich drei Probleme. Also ein Problem ist immer, die Flüssigkeit muss getrennt werden von den festen Teil sozusagen. Das ist sozusagen da eigentlich auch vorgesehen. Also es ist im Prinzip, Berger, das ist wirklich ein Teil, das hat so ein paar Kubikmeter hat das. Ne? Und dann ist es so eine Rutsche und eigentlich sozusagen soll da eigentlich so ein kontinuierlicher Kompostprozess in Gang kommen.
Ah, ja, ja.
Ne? Und unten praktisch, aber er sagt also im Prinzip, das ist bei ihm tatsächlich nie wirklich so zustande gekommen. Also er muss schon immer mal unten abschöpfen. Allerdings ist dann das sozusagen, er ihn schon so weit kompostiert, dass er sagt, das ist im Prinzip klare Flüssigkeit, das riecht auch nicht mehr. Sozusagen, das ist kein Problem. Und dann praktisch ist das Zweite sozusagen, dass er sagte, also man muss auf jeden Fall immer noch die tun Küchenabfälle rein, sozusagen, oder eben irgendeine Art von Streu, um das Material aufzulockern, damit dieser Kompost, das haben wir auch im Film gesehen, na, dass man ja immer, da wurde immer mit Stroh gemischt, auch in Afrika haben wir das in so einem großen, das ist ein Riesenthema, glaube ich, also wie man da eine gute Zusammensetzung kriegt. Und dann wird es aber wieder mehr, ne? Das ist ja auch wieder ein Problem. So, und das Dritte ist sozusagen die Entlüftung. Also die haben auf jeden Fall praktisch auch so eine Ansaugvorrichtung. Das ist eben sozusagen, das war eigentlich bei den meisten Systemen auch so. Also, und da habe ich aber gesehen, im Prinzip, genau, also praktisch aber, was eigentlich bei ihm rausgekommen ist, also mit den Kompostwürmern, das hat da eigentlich nie funktioniert. Sozusagen, ich weiß nicht warum, wahrscheinlich vermutet er, dass es immer zu viel Flüssigkeit war.
Ja,
und dann sind ja auch sehr viel Kompostwürmer nötig, haben wir gesehen jetzt bei diesem Projekt in der Schweiz. Na, also, egal, also jedenfalls der macht das so, der schaufelt das alle zwei Jahre einmal leer und dann läufst du jetzt zwei Jahre.
Ja.
Sozusagen. Und das ist sozusagen seine Lösung. Aber es ist halt auch wirklich nur dieser eine Fall. Aber jedenfalls habe ich im Prinzip dann eure Website angeguckt und habt gesehen, ihr habt eigentlich alle Probleme auch irgendwie adressiert. Naja, also mit diesem nicht kontinuierlichen Prozess, sozusagen dieses Abholsystem.
Ja.
Na, auch, dass man das auch wirklich dann los ist, ne, sozusagen. Das macht die Sache auch schon mal leichter und vielleicht auch noch, ja, genau, Entlüftung war sowieso und mit der Trennung ist ja sowieso ein Thema. Ja. Aber ich habe gesehen, es gibt jetzt auch sehr, sehr kleine, kompakte Toiletten.
Ja, das auf jeden Fall.
Also, gibt es denn, wie viel werden denn so verkauft?
Wie viel so verkauft werden?
Darf man das?
Ich bin gar nicht im Vertrieb. Ich bin ja hier für die Wissenschaftskommunikation.
Das ist alles klar.
Ich gar nicht.
Aber sind
mehr,
das Hunderte,
mehr sind besser.
Tausende?
Nein, es sind tatsächlich, also wir sind immer noch eine Manufaktur. Wir sind zwar ein richtig großes Team mittlerweile, also wir sind um die 20 Mitarbeitende.
20
aber,
Leute,
genau, aber die Toilettenproduktion, die ist noch eine Manufaktur quasi. Also da, das sind nicht, dass wir auf einmal 100 Toiletten verkaufen, das nicht. Aber wir suchen natürlich AbnehmerInnen. Wir suchen Leute, die uns die Toiletten abkaufen.
Und werden die denn aus dem Öffentlichen angenommen? Also jetzt kann mir vorstellen, die Festivals, das funktioniert gut, aber jetzt, wenn ihr das irgendwo in Berlin oder in Eberswalde im Park aufstellt, wie wird das angenommen?
Ja, unterschiedlich tatsächlich. Also eigentlich von den meisten Menschen erstmal total positiv, so juhu, da ist eine Toilette, das ist ja schon mal toll. muss man ja sagen. Genau. Das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist halt im öffentlichen Bereich hat man immer viel mit Vandalismus zu tun eigentlich. Also das ist in Toiletten, wo man bezahlen muss, auch Toiletten mit Wasseranschluss. Das sind einfach immer relativ geschützte Räume im öffentlichen Raum, die dann missgenutzt werden, so zum Beispiel von Obdachlosen oder zum Drogenkonsum. Das ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist das System, was wir anbieten, hat eine tägliche Reinigung. Also da kommt täglich jemand vorbei, macht es sauber. Und ich glaube, die Fest- und Flüssigstoffe werden einmal im Monat abgeholt. Da bin ich mir mit den Intervallen nicht ganz sicher. Genau, aber es ist quasi, also es wird angenommen, aber es braucht einen Betreuungsaufwand. Genau.
Ich würde fragen, wo in
Ebersweil
ich das mal ausprobieren.
Ach, toll.
Und wie teuer das ist. Und es gibt sicher verschiedene Modelle. Aber
ja.
Wie teuer das ist, wenn man das kauft.
Für einen Privathaushalt?
Genau.
Das kommt natürlich drauf an. Also wir haben ganz, ganz kleine Lösungen, quasi einfach nur, oder das Kleinste, was wir haben, ist der Peapod, der sogenannte. Das ist unsere Flüssig-Festtrennung. Das ist, also normalerweise, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man so eine Flüssigfesttrennung machen will, dann gibt es meistens so einen Einsatz für die Kloschüssel und dann ist halt vorne läuft das Flüssige durch und hinten kackt man rein. So. Und was wir entwickelt haben, ist der Peapod. Das sieht man eigentlich von oben gar nicht, dass es was anderes ist. Aber der hat so ein gebogenes Stahlrohr. Und da läuft der Urin quasi automatisch in eine Leitung. So, das ist das kleinste Ding, was man kaufen kann. Und dann gibt es das immer weiter aufgestockt sozusagen. Also dann kann man sich eine Toilette darum kaufen. Dann kann man sich eine Toilette in einem Häuschen darum zulegen. Wir haben auch was, das nennt sich Streuspülung. Weil was wichtig ist, ist, dass man die festen Bestandteile immer mit einem Streu abdeckt. Einfach, das dient zum Austrocknen und zur Geruchsminderung. Aber gleichzeitig auch, dass wir am Ende ein richtiges Verhältnis von Kohlenstoff und Stickstoff haben, damit wir das kompostieren können. So, das war jetzt, was kann man kaufen? Was war die erste Frage? Wo? Natürlich.
Wie teuer ist das ungefähr?
Ja, ich habe die Preise wirklich gerade nicht im Kopf, aber es ist, also ein Toilettenmodell ist, ich glaube, knapp bei 600, 800 Euro das kleinste. Der Peapod liegt, glaube ich, bei 300 Euro. So. Genau, wir sind, dadurch, dass wir eine Manufaktur sind, sind wir noch keiner der allergünstigsten Anbieter. Das kann ich ganz klar dazu sagen. Genau, aber da findet halt drumherum so viel Arbeit statt, die wir dadurch mitfinanzieren. Genau, und in Eberswalde kann man es im Amon Park, Park am Weidendamm, ausprobieren. Und dann auf dem Friedhof steht noch eins. Auf welchem Friedhof? Das ist eine gute Frage. Oben, ja. Ja, ja. Ja. Und sonst kann man das bei Google Maps auf jeden Fall. Kann man Finitio eingeben und dann steht da meistens Finitios Trockentoilette. Und ich habe gehört, hier gegenüber auch. Oder? Wer hat mir das gerade erzählt? Ja, hier gegenüber?
Nee, also da am Goldsauer Weg in Korin, ja.
Okay, am Goldsauer Weg in Korin.
Und da steht eine, ja.
Ja, öffentlich, oder?
Nee, das ist nicht
öffentlich. Ach so.
Ja, der Gassi.
Bei jemandem.
Das ist ruhig, also...
Also ich habe das jetzt soweit verstanden, dass da geforscht wird bisher, noch ist es nicht erlaubt. Wenn ich jetzt so eine Toilette hätte, was habe ich jetzt davon? Also muss das dann immer abgeholt werden und ja, was wird denn dann damit gemacht? Also ja. Außer, dass jetzt geforscht wird. Also oder gibt es auch Wege, dass man das selber kompostieren kann bei sich selbst dann? Oder
das gibt es immer.
Wie läuft das so?
Ja.
Jetzt auf dem Lande, wo ja auch nicht einzelne Sachen so abgeholt werden, macht ja wahrscheinlich nicht so viel Sinn.
Also wir machen tatsächlich, dass wir einzelne Eimer abholen, weil wir es einfach wichtig finden, dass wir eine Verwertungsinfrastruktur aufbauen und das gehört da dazu. Aber man kann das natürlich auch selber handhaben. Also das ist im rechtlichen Graubereich, was man damit macht, weil es gibt es eigentlich nicht. Also es gibt nicht trocken gesammelte Toiletteninhalte. Das heißt, Sie können es auf jeden Fall selber kompostieren. Was bei uns... Oder also warum wir uns eigentlich wünschen würden, dass wir das machen oder ein anderer Anbieter, wenn es irgendwann welche gibt, wenn es ein massentauglicheres System geworden ist, ist, dass wir halt für die, das hat ja auch Florian gesagt im Film, dass wir für die Qualitätssicherung garantieren. Weil im Kot sind Keime und im Urin können Medikamentenrückstände sein. Und die bekommen wir quasi weg aus dem Endprodukt, also aus dem Dünger, indem wir das einerseits erhitzen, den Kot, und den Urin andererseits filtrieren. Und das kriegt man meistens in einem Privathaushalt nicht wirklich hin. Also wenn sie richtig gut kompostieren können, gar kein Problem. Aber meistens kriegt man so kleine Kompostmieten nicht auf so eine hohe Temperatur. Genau. Und was sie davon haben oder du davon hast, ist ein Dünger am Ende eventuell. Also ein Dünger wird so oder so. Wann der zugelassen wird, das ist halt noch die Frage. Und Wasser gespart, das auf jeden Fall. Ja, also das wären jetzt so die ganz Hard Facts. Und also selber finde ich, je mehr ich mit dem Thema in Kontakt komme oder mich damit auseinandersetze, umso mehr wird mir eigentlich immer bewusst, wie sehr man selber zu einem Kreislauf gehört. Und also, ja, das finde ich irgendwie, das ist so ein wahnsinnig ermächtigendes Gefühl, wenn man selber dafür zuständig ist, was passiert mit den Ausscheidungen. Ja.
Also um den Kompost wirklich schadstofffrei maximal zu bekommen, zum Beispiel alleine zu Hause, meinst du, höhere Temperaturen beim Kompostieren sind wichtig. Und das tötet wirklich dann alle Medikamentenreste und alle, was weiß ich, Hormonen und so weiter? Oder wie möglich ist das überhaupt dann für einen eigenen Garten Gemüseanbau zu nutzen?
Ja, also das gilt schon ganz lange, so die Faustregel oder Daumenregel, wenn man selber seine Ausscheidung kompostiert, dass man das erstmal nicht im ersten Jahr direkt an Gemüsepflanzen, an direkte Verzehrpflanzen, sondern dass man es eher an Büsche und Bäume gibt und das quasi so nochmal einen größeren Filterorganismus durchläuft. Das auf der einen Seite. Und dann ist es so, dass im Urin sind die allermeisten Medikamentenrückstände und im Kot sind die allermeisten Krankheitskeime. Und die Krankheitskeime, die kriege ich durch hohe Temperaturen tatsächlich tot, weil dann denaturieren die Eiweiße einfach. Dann gibt es die nicht mehr. Genau. Und wenn man einen guten Kompostierungsprozess fährt, der einerseits erstmal warm, heiß ist und danach aber ordentlich, anständig gewendet und gelüftet wird, dass ein Kompostierungsprozess gut stattfinden kann, dann ist es meistens umgebaut. Alles, was vorher an Schadstoffen drin war. Genau, aber das ist eine absolute Wissenschaft für sich.
Und wie hoch sind die Temperaturen?
Die sind 70 Grad. Also bei uns wird es in einem Hygienisierungscontainer am Anfang alles gesammelt. Und der ist dann 7 Tage lang, läuft er auf bis zu über 70 Grad. Dann ist alles einmal durch erhitzt und durch hygienisiert. Und danach tun wir das aus diesem Container raus. Und dann kommt es in die Mietenkompostierung. Da wird dann 6 bis 8 Wochen wird es gewendet, manchmal auch bewässert. Genau. Und gelüftet, sodass am Ende halt wirklich ein Qualitätskompost rauskommt. Ja.
Ich wollte mal sagen, ich
entschuldige. Ah, und eins will ich noch anmerken. Das habe ich jetzt gar nicht ausgepackt. Ah, nee, ich habe es auch gar nicht dabei. Das habe ich in der Eile vergessen. Es gibt eine richtig gute Bücherliste, auch zum selber Kompostieren von eigenen Ausscheidungen. Die kann ich gerne noch mal teilen im Nachgang.
Ja. Diese Erwärmung, ist das durch Bakterienaktivitäten oder wärmt ihr das künstlich ab?
Also was wir dazu machen, ist 80 Watt verwenden, damit wir das Ding belüften. Und wenn Luft reinkommt, dann haben die Bakterien was zum Atmen, dann arbeiten die, dann produzieren die Hitze und dann machen sie sich am Ende eigentlich selber tot. Ja.
Ich habe noch eine Frage zu diesem flüssigen Filter.
Ja.
Was macht man denn mit den vollgesogenen Filtern, die nun voller Medikamente, im besten Falle voller irgendwas ist?
Ja.
Was macht man denn damit?
Ja, das ist eine richtig gute Frage, die kriegen wir auch immer öfter gestellt. Also tatsächlich ist es so, dass Finizio selber mit der Forschung an der Urinfiltration, da sind wir noch am Anfang. Dieses Zirkulierbar-Projekt, die haben da ein gängigeres Verfahren gewählt, wo eben diese Aktivkohlefiltration ein essentieller Bestandteil ist. Und man kann im Prinzip die Aktivkohlefilter dann einer Kompostmiete wieder zugeben. Also dass man dann quasi das, wo die Reststoffe oder also die Schadstoffe aus dem Urin drin gefiltert sind, die gibt man nochmal in die Kompostierung, weil Also da kommt es dann nicht auf die Hitze an, sondern auf den Kompostierungsprozess danach. Und da sind einfach, also da finden so wahnsinnig viele Abbauprozesse und Umbauprozesse statt, dass eigentlich nichts mehr an der gleichen Stelle war wie vorher. Aber wir haben das noch nicht erforscht.
Könnte man da nicht mit den Abwasserwerken zum Beispiel, mhm, Eberswalde, die werden doch sicher auch an sowas interessiert, dass man mit denen zusammen so eine Forschung macht. Mhm. Denn das wäre ja, ist ja ein Riesenproblem, denn letztendlich, ja, habe ich das ja jetzt noch auch noch mal in dem Film gesehen, das sind ja riesige Wasserbecken, mhm, wo ja diese Medikamentenrückstände, mhm, definitiv noch drin sind. Ja. Und dann geht das irgendwie in, ja, Flüsse. Da muss doch auch genau an dem Thema müssen eigentlich viele Leute interessiert sein.
Ja, sind es auch.
Es ist gemein, dass Sie als kleine Firma das machen müssen, diese Forschung.
Gibt jetzt die vierte Klärstufe, also die, genau, vierte Klärwerke werden ausgebaut für die vierte Klärstufe und da werden speziell die Medikamentenreste rausgenommen.
Ah.
Genau, und das ist aber tatsächlich, also die vierte Reinigungsstufe, die könnte man sich halt im Prinzip sparen, wenn man Kot und Urin gar nicht erst ins Abwassersystem reingibt. Das ist unsere kleine Firma, das ist halt unsere Vision. Natürlich lässt sich das nicht von jetzt auf gleich umsetzen, aber ich finde, es ist einfach ein wichtiger Ansatz. Und das mit der vierten Reinigungsstufe, das ist sehr teuer und das können sich viele Anlagen erstmal nicht leisten, beziehungsweise dann wird es halt teurer für alle Nutzenden. Was ich daran total interessant finde und auch gut zum Einprägen ist, das Urin, der enthält die meiste Nährstofffracht und die meiste Medikamentenfracht in unserem Abwasser. Und es macht aber nur 1 Volumenprozent aus vom ganzen Abwasser. Das heißt, man müsste da riesige Filter aufbauen, um dieses 1 Volumenprozent gemischt mit dem anderen Abwasser da durchzuschicken. Genau, das finde ich immer ganz gut zum Einprägen. Ja.
Jetzt 1% berechnet man 7 Liter Wasser pro Schüler.
Nee, nur der Urin tatsächlich. Genau, also alles Wasser, was in der Kläranlage ist und davon 1% ist Urin.
Hey, du?
Sie wollen ja am Ende den Kompost verkaufen an, mhm, Landwirte, nehme ich an, oder, mhm, anderen Bauwald.
Ja.
Immer. Nun, ich habe gar keine Vorstellung, wie hoch ist denn der Stickstoff- und Phosphorgehalt, mhm, in so einem Kompost. Das muss ja irgendwie ungefähr das gleiche, ja, Level haben, sonst kriegen sie das ja nicht verkauft, ja. Ja, wenn der Landwirt immer sich auf was Neues einstellen muss.
Ja, also die sind tatsächlich recht stabil. Ich kann Ihnen da jetzt nicht genau die Werte sagen, aber es wird ja in der Landwirtschaft auch schon, vor allem in der Biolandwirtschaft, mit Komposten gedüngt. Und es sind Komposte, die aus kommunalen Recyclinghöfen stammen. Die haben dann eine bestimmte Gütesicherung durchlaufen müssen, wo minimal und maximale Nährstoffgehalte angegeben sind. Und die werden in der Landwirtschaft verwendet. Und der Dünger, den wir produzieren, der ist innerhalb dieser Richtwerte. Es ist immer so, dass ein Kompost, das ist ein Langzeitdünger, also der Stickstoffgehalt ist nicht schnell verfügbar, sondern langfristig. Das heißt, der baut den Boden langfristig auf. Wir arbeiten mit der Schorfheide Agrargesellschaft zusammen. Da machen wir unsere Feldversuche. Und die sind nicht bio, aber die sind überzeugt von dem Zeug, was wir da produzieren, weil das eben, also es ist ein Humusdünger, wir setzen in dem Kompostierungsprozess, setzen wir noch Tonminerale hinzu. Das heißt, das, was wir hier, eigentlich wollte ich das gerne schon vorher rumgeben, das mache ich jetzt. Also das ist der Hit, den wir produzieren, der Humusdünger aus Inhalten aus Trockenpaletten, der ist hydrolysiert. Da kann nichts passieren.
Und was geben Sie noch dazu, wenn Sie sagen, Mineralien kommen noch dazu?
Ja, wir geben, ich muss zum Mikro wahrscheinlich, ne?
Nee, das hört man
noch. Ah, okay. Wir geben Tonminerale noch hinzu, also einfach Tonerden aus der Region hier und Grünschnitt. Genau, wenn ihr den anfasst, also ihr könnt ihn anfassen, der hinterlässt ein bisschen schwarze Farbe in den Rillen, weil diese Tonkomplexe, die Tonhumuskomplexe, die lagern sich sehr gerne in den Fingerrillen ab. Mhm. Genau, und das Ganze ist aber quasi ein Bodenaufbaustoff. Also es ist einerseits ein Langzeitdünger, aber andererseits hilft er dem Boden auch Wasser zu speichern und Nährstoffe auf lange Sicht.
Das so, und so. Euer Renner ist ja auch diese Biokohle, was die Bevölkerung in Südamerika,
ja,
der Raptrika. Man könnte das ja auch mischen mit dem Kompost. weil Sie sagen, ein Humuskomplex, das dient ja nur dazu, um die Mineralien erstmal zu binden und um das Wasser auch zu halten im Boden. Also das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, weil auf der Strecke passiert ganz viel, also auch
Forschungsmittel. Wir haben das am Anfang gemacht. Also am Anfang haben wir Pflanzenkohle zugesetzt im Kompostierungsprozess. Es ist aber so, dass die den Prozess ein bisschen schönt. Also wenn wir dann unseren Kompost analysiert haben, dann sah das ganz toll aus, auch wenn die Führung vielleicht nicht so gut war, weil diese Biokohle so doll gepuffert hat, dass es ein gutes Produkt war am Ende, aber der Prozess war noch nicht optimiert. Deshalb haben wir es jetzt erstmal weggelassen, aber es ist denkbar. Auf jeden Fall.
Das Kompostierungsprozess.
Es gibt genug Unis mit Agrarwissenschaften, Göttingen, Halle und so weiter.
Ja.
Wenn Sie, das haben Sie ja bestimmt schon gemacht.
Okay. Danke. Nein, aber also für Hinweise sind wir auch immer dankbar.
Weil Feldversuche sind erstmal teuer.
Ja.
Das müssen wir 3 Jahre machen.
Ja.
Ich wollte noch ergänzen, wofür das dem Einzelnen jetzt gut. Was bringt das
dir?
Also wenn man zum Beispiel nicht an der Kanalisation dran ist, dann ist es einfach so, dass es wahnsinnig viel Wasser spart, weil die Toilettenspülung, also wer hier noch an der Abwassergrube hängt, weiß, dass das Problem sind Feste und Weihnachten und so, wo viele Leute spülen und die Grube ist plötzlich, also das ist, und dann, da bringt es das einfach extrem.
Ja.
Also wenn man weiß, dass dann hier die Kanalisation kommt, dann kann man das sozusagen ergänzen zum einfachen Wasser zu sparen?
Ja, das stimmt total. Das ist das Festklo. Ja, das Partyklo. Ja.
Haben wir im Betrieb schon mal in der Kürze der Zeit feststellen können, wie stark der Humusaufbau in den bearbeiteten und gedüngten Flächen ist? Also Unterschiede, ne? Mineralisch oder euer System.
Ja, also die Langzeitwirkung davon haben wir tatsächlich noch nicht untersuchen können, weil das erst 4 Jahre läuft, dass wir die Versuche machen. Es ist aber gerade, also im Zusammenhang mit dem Zirkulierbar-Projekt entsteht eine Doktorarbeit, die sich eben genau mit den Fragen beschäftigt.
Ja.
Und auch da ist natürlich also 4 Jahre ist jetzt nicht wirklich eine Langzeitwirkung, aber man sieht schon Unterschiede. Und leider ist die Doktorarbeit noch nicht fertig, deshalb kann ich noch keine Ergebnisse dazu erzählen. Aber also im Prinzip ist es so, es ist einfach ein, in Anführungsstrichen, normaler Humusdünger, der aus einem anderen Ausgangsstoff gemacht wurde. Genau, und die Inhaltsstoffe, die am Ende da drin sind, die sind eigentlich wie ein normaler Humusdünger und der wirkt einfach aufbauend auf einem Boden. Ja.
Ja, wir haben ja an vielen Ecken auf dem Boden eben puren
Sand. Ja, genau.
Hinter dem 6-Familienhaus, wo ich verzweifelt denke, oh, wann kriege ich da jetzt ein bisschen mehr rein? Und der ganze Prozess, ich kompostiere selber, aber selbst auf den Flächen, wo schon ein Grundhumusbestandteil da ist, dauert es immer noch jetzt, nach 10 Jahren kommt es so langsam.
Ja. Ja, aber 10 Jahre ist doch eine ganz annehmbare Zeit eigentlich.
Hast du auch Ich
wollte mal fragen, wie das mit dem anderen Abwasser ist, wie Waschmaschine, Spülen und so weiter.
Ja.
Also wenn ich jetzt auf dem flachen Land lebe, relativ abseits, brauche ich also 2 Lösungen. Einmal, was ihr anbietet, und wenn ich jetzt das andere Abwasser nicht in die Kanalisation geben will, ist dann die Pflanzenanlage oder wie funktioniert das?
Ja.
Also man braucht 2 Infrastrukturen, 2 Wege, nicht? Also.
Ja, also beziehungsweise so viele, wie sie wollen eigentlich. Also es ist einfacher, wenn man das Schwarzwasser, also Kot und Urin, beziehungsweise ohne Wasser, also schwarz, vom Grauwasser trennt, also von Dusche, Küche, Waschmaschine. Und dann sind Pflanzenkläranlagen auf jeden Fall eine Lösung, die angewendet werden kann. Ich kenne mich tatsächlich leider gar nicht so aus. Haben Sie zu Hause eine Sickergrube oder...
Nee, ich habe früher mal überlegt, eine Pflanzenanlage zu machen, ist aber nicht genehmigt worden durch den Anschlusszwang.
Ja, genau. Also das ist auch, der steht uns auch noch im Weg. Genau, aber also generell ist es wenn man das jetzt ein bisschen größer skaliert sieht, wäre nur Grauwasser auch viel einfacher zu reinigen. Also die Kläranlagen bräuchten viel weniger Energie, weil nicht mehr so viel Stickstoff rausgezogen werden muss. Genau, es wären
auch viel Phosphor drin, da kann man ja auch viele Stoffe noch nützlich rausziehen, die ganzen Phosphate, nicht, die da noch.
Meinen Sie jetzt aus dem Schwarzwasser oder aus dem Grauwasser?
Grauwasser.
Ja, und also es gibt ja wirklich viele Rückgewinnungsverfahren, die entwickelt wurden.
Ja.
Da, also
die fällen die Phosphate schon aus. Es
ja.
gibt schon
das Feuer.
Also ich habe eigentlich auch schon gedacht, also eigentlich ist ja, man macht ja inzwischen Mülltrennung relativ viel. Abwassertrennung ist immer noch sehr unzureichend. Also das hat man ja, ist ja auch schon die Kanalisation in den Städten, hatten wir ja auch in Chicago da gesehen und so. Ist in Berlin ja auch ein Riesenproblem. Ne? Sozusagen, wenn da wird alles in eins sozusagen zusammengekippt immer noch. Ne? Also ich glaube, das ist immer noch nicht vollständig getrennt. Ne?
Ich würde es auch schon mal sehr schön finden, wenn wir für Trinkwasser, reines Trinkwasser, extra Leitungen hätten. Extra, das ist heilig. Und alles andere ist Grauwasser, das geht rein und raus und das Beste wird extra gemacht. Ja? Also sozusagen eine Trinkwasser-Zuleitung. Und Grauwasserableitung und extra Kompostierung für das Feste. Das wäre jetzt so meine Idee. Ich habe auch viele Jahre Erfahrung mit Kompostieren.
Ja.
Ich habe mich sehr damit beschäftigt. Aber dieses Trinkwasser, selbst für eine Waschmaschine und eine Dusche, ist völlig Irrsinn. Nicht nur die Kacke damit wegzuspülen.
Ja, das stimmt. Da haben Sie meine volle Unterstützung.
Ich wollte kurz eine Geschichte erzählen. Sie hatten viele Jahre eine schwedische Trenntoilette gehabt. So, wir haben das Haus gebaut 2005 und haben das wirklich ohne Kunststoffe gebaut, reine natürliche Produkte und so weiter. Jetzt wunderbar. Und natürlich auch Trennung. Ja, gleich und so weiter. Wir haben eine schwedische Trenntoilette von Berger
Biotechnik
gebaut. Und da war das immer schön getrennt, wunderbar, viele Jahre funktioniert. Und irgendwann hat alle diese Künstler zu Hause Kunstkurse gegeben. Und dann hatten wir jede Woche 6, 7, 8 Damen bei uns im Haus, die dann natürlich irgendwann auch aus der Toilette gegangen. Wir hatten aber keine andere, wir hatten nur eine schwedische Toilette. Und was passiert ist, dass diese Damen also einen Ekel entwickelt haben, auf unsere Toilette zu gehen. Das war das Bewusstsein. Die wenigsten von denen es geschafft haben, vernünftig auf diese Toilette zu gehen. Ich habe also jedes Mal nach den Kunstkursen eine Generalreinigung dieser Toiletten machen müssen, weil die einfach nicht in der Lage waren, sich auf diese Toilette normal aufzusetzen.
Ja, das ist ganz Ängste entwickelt haben, was falsch zu machen.
Das heißt, wir haben draußen noch ein Außenklo, was weiterhin Frucht
und
Bio ist, aber zu Hause haben wir wieder Wasserklo eingebaut, weil es einfach eine Katastrophe war.
Ja.
Das Bewusstsein der Menschen, sich mit dieser ganz normalen Menschen, nicht vielleicht in diesem Kreis, sondern aus der ganzen, aus der Stadt, die sich da wirklich schwer getan haben, auf unser Klo zu gehen. Die genau falsch rum benutzt haben.
Und den Urin reingekackt haben.
Ja.
Und er hat dann nicht angefangen, da rauszukommen.
Nach 2 Jahren habe ich angefangen, jetzt ist es gut, jetzt reicht es.
Ja, also das ist auch. Wir haben das ja jetzt schon. Das ist eigentlich meine Lieblingsszene aus dem Film, wo der Mann aus England, der die Festivalkacke auch kompostiert, wo der sagt, dass in ein paar Generationen. Die zurückblicken werden auf unsere Generation und sagen, was haben die denn da gemacht? Aber wir machen das halt schon so lange, dass das, also da wäre ein Kulturwandel erforderlich. Genau. Und also mir fällt es auch schwer. So, dass, also ich bin mit dem Thema, ideell bin ich schon lange mit dem Thema in Kontakt, aber so ich selber auch noch nicht so lange. Und das, also ich musste auch umlernen.
Das ist das nächste Beispiel. Wir sind auch sehr viel mit unserem Bulli unterwegs, auf längeren Reisen irgendwie. Zu anderen Jahreszeiten, wo nicht so viele Touristen unterwegs sind. Und da haben wir jetzt gehen wir eigentlich so mehr in die Natur. Das machen wir dann einfach. Chemietoilette gibt es gar nicht. Mhm. Aber wir haben uns eine kleine transportable Trenntoilette gekauft. So ein kleines Ding kostet 300 Euro. Und das funktioniert eigentlich hervorragend. Und wenn ich auch mit meinen mit den anderen Touristen, die man so unterwegs trifft, also zu 90% gibt es Chemietoiletten. Die Wohnmobilen, die dann wirklich dieses Zeug und teilweise illegal in die Natur entsorgen. Wir haben mehrfach in der Natur Südeuropa die illegale Entsorgung gesehen von Chemietoiletten. Also es ist eine Katastrophe, was Bewusstsein einfach noch nicht funktioniert.
Ich habe auch zwei Fragen.
Ja.
Zum einen, alles, was ihr anbietet, ist über die Homepage aufrufbar,
ja,
oder nicht?
Ja, auf jeden Fall.
Und hier in dem Flyer ist ja so ein bisschen was vergleichbar mit einem Herzhäuschen.
Mhm.
Sind die Sachen, die draußen genutzt werden, irgendwie vom Frost beeinflusst, sag ich jetzt mal?
Das ist eine gute Frage.
Oder gibt es da Einschränkungen?
Eigentlich sind die immer benutzbar. Also ich glaube, das Urin, wenn er aufprallt, gefriert, da muss es sehr kalt für sein, glaube ich. Also eigentlich sind die
also
immer benutzbar.
Also ging es mir darum, wenn, so dass keine Frostschäden entstehen könnten,
mhm,
an der Toilette.
Nee, also die stehen, da stehen die ganzjährig. So,
okay.
Ja. Aber auch eine gute Frage. Ja, aber wir haben tatsächlich auch eine sehr nette und gute Produktberatung.
Also das mit Anschlusszwang, bedeutet das, dass es in Deutschland illegal ist, zu Hause eine Trockentoilette zu stellen? Oder ist es doch legal?
Nee.
Da kannst du machen, was du willst eigentlich. Also, ja, aber also es muss eine andere noch dazu geben.
Genau. Also. Das hatten wir illegal. Ja, wir hatten keine andere Toilette und das war illegal.
Und wer, also kam dann jemand auf euch zu und hat gesagt,
nein, wir haben selbst aufgegeben, weil die Leute, die gehen nicht mehr.
Das heißt, wenn man ein neues Projekt baut, ein Häuschen baut, dann kann man das nicht baugenehmigt.
Das war Schweigen.
Also es kommt tatsächlich drauf an, weil, also das meinte ich vorhin mit diesem Zirkulierbar-Projekt, da wird quasi Kommunen, weil, also über den Anschlusszwang haben Kommunen das Recht, das Hoheitsrecht, da wird denen quasi erklärt, welche Spielräume man nutzen kann, um das zu ermöglichen. Und also ich meine, wir arbeiten selber auch mit der Stadt Eberswalde zusammen, das heißt, also wir kommen jetzt nicht und sagen, liebe Kommunen, ihr müsst das so machen, sondern die Stadt Eberswalde sagt, was könnten wir tun, damit solche Projekte genehmigt werden können. Das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist sowas, also es gibt ja Pilotprojekte, zum Beispiel in Hamburg, das haben wir ja gesehen, das ist ein anderes Projekt. Da ist zwar ein Wasseranschluss, aber die Verwertung ist anders, geht nicht in die Kläranlage. Und jetzt vor allem bei der Erschließung von neuem Wohnraum oder neue Bauprojekte, große, da wäre das auf jeden Fall, und vor allem in Brandenburg, ein lohnenswerter Ansatz, da als Kommune zu sagen, vielleicht machen wir mal alternative Sanitärsysteme.
Also wenn ich einen Bauantrag einreiche, bin ich Architekt, macht sowas. Und ich darf dann nicht Toilette, Biotoilette hinschreiben oder Komposttoilette,
Das
geht gar nicht.
Was schreibst du dann rein?
Das ist ein normales Wasserklo, das ist dann einfach vielleicht mal was anderes, aber das geht nicht offiziell.
Ja. Aber baust du welche ein?
Natürlich, es gibt schon gerade wieder ein Viertelsprojekt, wo ich gerade wieder eine mache. Das wird dann aber eine Frage der Überzeugung für den Bauherrn. Die sind mal meistens schon vorgebildet natürlich. Ich frage ihn schon nach und dann muss man gucken, welches Modell man da noch reinkriegt vernünftigerweise. Das funktioniert schon.
Aber vielleicht können wir später auch nochmal sprechen.
Eine Anmerkung hatte ich noch zur Kompostierung, wenn man das selbst macht. Meine Nachbarn haben eine Gärtnerei und die kompostieren ja sehr viel und das läuft alles nur mit Tieflader, Radlader, genau. Also sehr umfangreich. Aber bevor sie abfüllen, wird der ganze Kompost wirklich noch erhitzt, sodass genau das, was ihr auch macht, die 60 Grad erreicht werden und alles an Bakterien rauskommt. Also irgendwie, denke ich mal, müsste man das in kleinerem Maßstab auch hinkriegen, sodass man das selbst machen könnte.
Also das kriegt man hin. Wenn man da hinterher ist, dann kriegt man das hin, auf jeden Fall. Ich habe nur mich vor Augen, mich und meinen Gartenkompost. Und da, also ich stehe da nicht alle zwei Tage und wende das, damit genug Luft reinkommt. Und das in der Gärtnerei, wo die das dann danach erhitzen, das kann man machen. Aber also ich fände es schade, glaube ich, weil dann sind erstmal alle Mikroorganismen, die sich da aufgebaut haben, dann sind die erstmal wieder tot. Und es ist quasi nur noch tote Masse.
Vielleicht sollte man das verkaufen, das weiß ich
nicht. Ja, das auf jeden Fall, genau. Also, ja.
Das ist auch kein natürlicher Temperaturprozess, der sich entwickelt durch durch die Menge, durch Belüftung und so weiter, mhm. die lange Lagerung. Das ist ein technischer Erhitzungsprozess. Ja.
Und also das, ich will jetzt gar nicht sagen, dass man das nicht machen sollte. Das kann man natürlich machen. Ja. Das ist gar kein Problem. Aber da, also das ist nicht das, was wir vorhaben damit. Ja. Da? Ja?
Ja.
Ja. Ja.
Eigentlich zwei Fragen nochmal zum gesellschaftlichen Wandel. Also ja. Wenn die Stadt Eberswalde jetzt da auch mitmacht im Prinzip oder Partner ist oder so, dann müsste man da ja eigentlich auch denken, es könnte sowas wie eine Wandlungsstrategie schon geben. Mhm. Ist die vorhanden in der Stadt Eberswalde? Also arbeitet die Stadt Eberswalde mit daran, die gesetzlichen Grundlagen neu zu definieren und das sozusagen den Weg mitzubereiten? Mhm. Das ist meine erste Frage. Und die zweite ist anders. Wir haben jetzt sehr viel über die Medikamentenrückstände mhm. gesprochen. Wenn man jetzt das für eine eigene Familie macht, wie lange muss man denn warten, bis man keine Medikamentenrückstände mehr mhm. ausschaltet? Mhm. Weiß man das? Also
ich weiß das nicht. Nee. Also ich glaube, das kommt von Wirkstoff zu Wirkstoff darauf an. Ich weiß es nicht, aber ich bin mir sicher, dass sich das nachlesen lässt im Internet. Es gibt auch, also was ich sehr spannend finde, ich glaube, das wurde im Film nicht gezeigt, wir sind organisiert im NetSan, das ist das Netzwerk für nachhaltige Sanitärsysteme. Und da wird gerade eine Meta-Analyse gemacht von ganz vielen Studien aus den letzten 10 Jahren weltweit, die mit so nachhaltigen Sanitärsystemen arbeiten. Vielleicht kommt es da zur Sprache, weil nicht alle filtern Urin. Viele warten auch einfach. Genau, da sollte ich auch selber dranbleiben. Das ist eine gute Frage. Und die erste Frage war...
Eberswalde,
genau.
Transformation.
Ja, also soweit ich das weiß, in Eberswalde wurde quasi extra eine Stelle geschaffen dafür, dass die Stadt kooperiert mit dem Zirkulierbar-Projekt und dass das aber gleichzeitig auch halt in die Stadtverwaltung reingetragen wird, dieses Thema. Und inwieweit da aber Eberswalde als Ganzes jetzt so dahinter steht, die Stadt, das kann ich noch gar nicht genau sagen. Genau, da stecke ich noch nicht genug drin. Aber ich denke, das wird sich, wenn das Handbuch am Ende vom Projekt rauskommt, dann wird da, glaube ich, gut zu lesen sein, wie Eberswalde da drin steckt. Ja, also es ist auch immer total personenabhängig. Wenn da jemand sitzt, der sagt, ja, ich habe total Lust da drauf, dann kann die Person das nach vorne bringen. Wenn aber jemand in einer höheren Position sitzt und sagt, nee, was soll das denn? Das finde ich gar nicht. Genau, also es gibt Enthusiasten und es gibt weniger Enthusiastische. So.
Ich bin immer der Meinung, dass es von unten kommen muss. Der Bewusstseinswandel muss von unten kommen, nicht von der Politik, sondern es muss oder zumindest beidseitig. Muss etwas
genau.
Wenn es von oben verwaltungstechnisch nur passiert oder politisch, ist das zwar eine Geschichte, die aber sehr träge ist und bürokratisch. Und alleine wenn ein Bewusstseinswandel bei den Menschen stattfinden würde, wirklich von unten, das ganz viel sagen, wir wollen es aber nicht ganz mitmachen, dieses ganze, jetzt sag ich mal, wir wollen wieder in den Kreislauf hinein, dann würde vielleicht auch der Druck auf die Politik ganz anders.
Wir haben es ja versucht von unten in Korin.
Ja, gut, aber
Gesetz, ja. Anschluss.
Und ist auch gescheitert.
Ja.
Und so, weil nicht die Mods richtig gewesen, wird auch jetzt neue Straßen noch erschlossen. Ne? Das geht immer weiter, weil das muss sich ja rentieren. Mhm. Nicht diese
überdimensionierten. Genau, das kommt auch noch dazu.
Gibt es auch ökonomische Interessen?
Ich habe eine. Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Ich habe. Das habe ich jetzt. Ich habe Leseproben dabei, genau. Es gibt nämlich ein Buch zu dem Film, das heißt auch Holy Shit. Und da ist noch viel mehr zusammengetragen, also noch mehr zur Geschichte, noch mehr zur auch Abwassersituation. Jetzt gerade das, was Sie gerade gesagt haben, mit dem, es muss sich ja lohnen, die großen Infrastrukturen zu betreiben. Genau, und da sind aber auch noch mehr Wege aufgeschlüsselt. Also, das ist schon jetzt zugänglich und das. Ja.
Ich habe noch eine Bemerkung zu dem Film und zu diesem Begriff Holy Shit. Mhm. Ich finde das so super, dass das Bewusstsein auf den Wert gelegt wird. Also das finde ich so, das ist übrigens von dem Friedensreich 100 Wasser mit der Holy Shit, ne, mit der heiligen Scheiße. Der hat das schon in den 60er Jahren gemacht. Dass der
von einem Ekel zu einem Wertstoff. Mhm. Und das ist der Sprung und das ist in Deutschland wahrscheinlich besonders schwer, weil wir dieses besonders tabuisieren. Ich weiß nicht, woher das kommt. Das ist aus dieser Tradition. Und diese ganze Spülerei, das kommt aus England. Ja, das haben die distinguierten Engländer eingeführt und was fein ist und wir haben es übernommen. Ja, und wenn man sich damit beschäftigt, denn ich glaube, diese Wertigkeit, das ist eine ganz tolle Idee und diesen Ansatz finde ich richtig super.
Ja, ich bin auch sehr dankbar für den Film, weil wir sind da als kleine Firma und machen so unser Ding und dann kommt da dieser große Film, der das weltweit beleuchtet. Ja, deshalb danke nochmal für die Einladung auch,
ja, dass wir hier sein können. Aber praktisch jetzt hier in Eberswalde sozusagen, also mit der Wassertrennung oder so, da gibt es jetzt keine Aktivitäten?
Es gibt noch kein Bauprojekt in die Richtung. Ja. Genau, also es steht an dem Anfang und es kommt jetzt halt erstmal über die öffentlichen Toiletten und über Veranstaltungen. So, das sind die Lücken, wo wir rein können und dann nach und nach.
Ich habe noch eine praktische Idee. Ich kenne einige Menschen hier im Umkreis, die zum Beispiel nach Bad Freienwalde fahren, ihr Wasser aus der Quelle holen, Trinkwasser. Wenn man sowas hätte wie Quellwasser oder wie öffentliche Quellwasserzugänge, ich könnte mir auch vorstellen, dass das schon mal eine Bewegung werden könnte, dass viele Menschen sich dieses Quellwasser holen, statt die Flaschen zu schleppen, sich lieber Kanister mit Quellwasser. Ja, und dass man dann nicht so diese ganze Aufbereitung für das Trinkwasser braucht. Ja, dass man vielleicht aus der Richtung nochmal sagt, wir schaffen aus der Natur heraus, aus der natürlichen Quelle, was für uns. Ja, das ist ja auch nicht nur eine Frage der Reinheit, sondern auch der Energetisierung. Denn Quellwasser ist energetisiert, das ist hexagonales Wasser. Das wollen wir doch trinken. Und nicht das.
Vielleicht kannst du die Bewegung ja starten.
Ja, ich mach das ja schon.
Ja, dann.
Gut.
Ich seh schon.
Ja, also. gibt's noch weitere dringende Fragen vielleicht?
Ich bin sonst auch noch ein bisschen hier.
Wir können ja vielleicht sonst auch noch in der kleinen Runde. Also ich fand es auf jeden Fall sehr interessant. Und
und ich bin auch sehr dankbar für solche Veranstaltungen, weil ich das mega wichtig finde, von euch zu hören, was ihr darüber denkt. Genau, und auch generell von Menschen, wenn sie den Film sehen, das bringt mir total viel. Ja, dass ich nicht irgendwie das Blaue vom Himmel verspreche und sage, jetzt retten wir die Menschheit mit diesen Toiletten. Genau, sondern dass wir die Herausforderungen auch sehen und mitnehmen.
So, gut, dann nehmen wir das jetzt als Schlusswort. Bedanke ich mich. Okay.